Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
The universe is bustling with matter and energy. There's even radiation left over from the Big Bang. So, is there such thing as a total absence of everything?
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Praxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um nicht sehr viel. Genauer gesagt um nichts. Falls es denn überhaupt nichts gibt. Wir gehen der Frage nach, ob das Nichts existiert und ob das Vakuum wirklich leer ist.
Was ist die Leere? Und ist sie wirklich leer? Kann das Nichts existieren, wenn es doch nichts ist? Das Nichts, die Leere, das Vakuum beschäftigt Gelehrte schon seit Jahrtausenden. Die Erforschung dazu hat zu zahlreichen praktischen Anwendungen geführt, wie zum Beispiel dem Staubsauger oder Vakuumkammern für hochpräzise Industrieprozesse oder auch wissenschaftliche Experimente. Aber das Nichts bleibt nach wie vor rätselhaft.
Ja, im Laufe der Geschichte wurde auch sehr viel darüber und sehr unerbittlich dazu gestritten, über das Vakuum nämlich. Man könnte fast sagen, dass über wenig in der Menschheitsgeschichte so leidenschaftlich diskutiert worden ist wie über das Nichts. Schon in der Antike wurde die Leere mit den Fundamenten der Existenz in Verbindung gebracht, mit philosophischen Fragen. Die Leere berührt ja auch viele Aspekte des Lebens und führt weiter irgendwie zu Fragen des Jenseits, Gott und auch dem Teufel. Aber woher kommt eigentlich diese ganze Aufregung um nichts und wieder nichts?
Ja, much ado about nothing sozusagen.
Genau.
Das ist eine gute Frage. Und wenn man in die Jahrtausende zurückblickt, zeigt sich, dass etwa die indische Philosophie keine besonderen Berührungsängste hatte mit dem Nichts. Im Gegenteil wird da das Nirvana sogar als etwas Anstrebenswertes angesehen. Im antiken Griechenland war das aber ganz anders, jedenfalls seit Aristoteles. Noch davor, also frühe Atomisten wie Leukipp oder Demokrit, die führten nicht nur die Atomhypothese in unser Denken ein, also die Vorstellung, dass die Materie aus kleinsten, unteilbaren Bausteinen besteht, eben die Atome. Die frühen Atomisten haben sich auch intensiv mit dem Nichts beschäftigt. Und für Leukipp und Demokrit war das Nichts zentral, um zu erklären, dass es so etwas wie Veränderung überhaupt geben könnte. Also sie argumentierten, wenn es kein Nichts geben würde, dann würden ja alle Atome an bestimmten Orten feststecken und könnten sich quasi nicht rühren. Es könnte also überhaupt keine Form der Veränderung geben. Das Nichts war also ganz zentral in ihrer Weltvorstellung.
Ohne Nichts gibt es nichts sozusagen. Für Aristoteles sah das aber wieder völlig anders aus. Der lehnte das Nichts nämlich sehr leidenschaftlich ab. Der Gedankengang war irgendwie, das Nichts ist per Definitionem nicht. Und was nicht ist, was es nicht gibt, das existiert nicht. Damit war das Nichts auch nicht mit seiner Logik in Einklang zu bringen, dass nur etwas existieren kann, aber eben nicht nichts.
Ja, Aristoteles' Ablehnung des Nichts war tatsächlich wirklich legendär. Gelehrte haben später auch den Begriff Horror vacui dafür geprägt. Und Aristoteles hatte damit einen sehr starken Einfluss auf viele Generationen nach ihm über Jahrhunderte hinweg. Und die Ablehnung des Nichts wurde dann auch zu einer wichtigen Säule in der Scholastik. Auch religiöse Gründe wurden da ins Treffen geführt. Also eine Überlegung war zum Beispiel, dass Gott ja allmächtig sei. Doch wenn es das Nichts gäbe, dann würde das seine Allmacht limitieren. Aber nachdem seine Allmacht grenzenlos ist, kann es das Nichts nicht geben. Denn sonst würde es ja ein Nichts geben, wo Gott nicht wirken könnte. Und das war mit religiösen Anschauungen dann nicht in Einklang zu bringen.
die Vorstellung des Nichts hat dann schon mal etwas Ketzerisches sozusagen. Und dann darf es auch nicht überraschen, dass das Nichts auch im Laufe der Zeit immer wieder mit dem Bösen gleichgesetzt wurde. Eine Manifestation des Teufels sozusagen.
Und um Gespenster und Teufel auszutreiben, leistet die Wissenschaft bekanntlich wertvolle Dienste. Und so war es auch beim Nichts. Ein nüchterner Blick auf die Leere wurde in der westlichen Welt, will ich nochmal betonen, also wie schon gesagt, das war wirklich ein Thema, was insbesondere in der europäischen Philosophie zu so großer Ablehnung führte. In östlichen Mythologien war das ganz anders. Aber im Westen wurde ein nüchterner Blick auf das Nichts erst möglich, als die ersten Wissenschaftler damit begonnen haben, mit dem Vakuum zu experimentieren.
Gedanken darüber hat sich zum Beispiel Galileo Galilei gemacht und darüber spekuliert, wie man Experimente mit dem Vakuum machen könnte. Derjenige, der aber als erster Mensch in die Geschichte einging, ein Vakuum experimentell zu erzeugen, ist einer von Galileos Schülern gewesen, Evangelista Torricelli.
Ja, das ist wirklich spannend. Also mit Galileo Galilei, sagt man ja, beginnt die moderne Wissenschaft und das Nichts stand da von Anfang an im Fokus der Fragestellungen. Und Torricellis Experiment war eigentlich ganz einfach. Ich muss aber trotzdem leider dringend davon abraten, das zu Hause auszuprobieren. Und das hat mit der wichtigsten Zutat für dieses Experiment zu tun, nämlich Quecksilber. Und der Versuch, den Torricelli durchgeführt hat, geht wie folgt. Also er nahm eine Schüssel, gefüllt mit flüssigem Quecksilber. Und dann hatte er einen Glaskolben und in den hat er ebenfalls Quecksilber eingefüllt. Jetzt kommt der Teil, warum man das nicht als Heimexperiment machen sollte. Nämlich, wenn man dann den Finger auf den Kolben oben drauf legt und den Kolben umdreht und diesen Kolben dann absenkt in die Schüssel, die eben mit Quecksilber gefüllt ist und dann den Finger rauszieht aus dem Quecksilber, dann sieht man, dass im oberen, also der Pegelstand vom Quecksilber im Kolben, sinkt ein bisschen ab und oberhalb vom Quecksilber entsteht dann ein Hohlraum. Nur nachdem Luft ja hier auch nicht eindringen kann, weil das ja alles von Glas oder Quecksilber umgeben ist, ja, schloss Torricelli daraus, er hat ein Vakuum erzeugt.
Und sich mit Quecksilber kontaminiert.
Ja, das auch. Genau genommen muss man sagen, er hat kein perfektes Vakuum erzeugt, sondern eher ein Quecksilber-Dampf-Gemisch. Aber die Demonstration war trotzdem beachtlich und hat einfach eine Trendwende eingeläutet in dieser jahrhundertelangen Ablehnung des Nichts.
Wir stehen da im 17. Jahrhundert. Das Experiment hat 1643 stattgefunden. Und erst in der Folge hat sich langsam durch dieses Experiment und auch dann durch weitere das Vakuum allmählich einen anderen Ruf erarbeitet und wurde salonfähig nach Jahrhunderten der strikten Ablehnung.
Das mathematische Gegenstück zum physikalischen Nichts ist die Zahl 0. Und nach allem, was wir bisher gehört haben, darf es wenig überraschen, dass auch die 0 eine äußerst bewegte Geschichte in der Mathematik erlebt hat, insbesondere im Westen. Uns ist die 0 heute so vertraut, dass uns oft gar nicht so bewusst ist, welche zentrale Rolle sie in unserem Zahlensystem einnimmt. Aber eigentlich genau genommen erfüllt die 0 zwei Funktionen. Also einerseits dient sie uns als Orientierung, als Platzhalter im Dezimalsystem, um zu bestimmen, an welcher Stelle wir stehen.
Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen 10 und einer Million, obwohl sich dieser Unterschied nur durch ein paar Nullen ergibt.
Ganz genau, das ist eben diese erste Funktion der 0. Und in dieser Weise wurde die 0 bereits bei den antiken Babyloniern verwendet, also schon sehr, sehr früh. Und erst viel später, nämlich erst in den frühen Jahrhunderten nach unserer Zeitrechnung, das dürfte vor circa 1800 Jahren gewesen sein, kam bei indischen Mathematikern die zweite Funktion der 0 dazu. Und sie haben dann damit begonnen, die 0 als eigenständige Zahl für sich genommen zu nutzen und sie einfach in mathematischen Berechnungen ganz normal zu verwenden, wie jede andere Zahl auch.
so wie in der ganz, ganz einfachen Rechnung 4 minus 4 gleich 0.
Ja, heute scheint uns so eine Rechnung vollkommen banal. Historisch gab es aber einen großen Widerstand gegen die Einführung der Null als eigenständige Zahl, eben in der europäischen Tradition. Und das hat eben genau mit den Gründen zu tun, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Nachdem das Nichts bei Aristoteles als inakzeptabel angesehen wurde, hatte auch die Null in der Mathematik keine Chance darauf, als eigenständige Zahl anerkannt zu werden, weil sie war ja nicht mehr als das Nichts in der Mathematik. Und dass die Zahl 0 ihr volles Spektrum in Indien entfaltete, ist auch wiederum kein Wunder. Aus mehreren Gründen. Also einerseits war die indische Mathematik sehr weit entwickelt. Nach wie vor sind ja indische Mathematiker und Mathematikerinnen federführend in der Forschung. Das war auch damals schon so. Andererseits war, wie vorhin schon kurz angesprochen, in Indien das Nichts viel akzeptierter als im Westen. Und da war es auch nicht so ein großes Problem, das Nichts einfach auch in der Mathematik einzuführen.
Als Zahl übt die Null bis heute eine große Faszination auf viele Mathematikerinnen und Mathematiker aus. Einer, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, ist der britische Mathematiker Marcus du Sautoy von der Universität Oxford. Hören wir mal kurz rein, was er zu sagen hat.
The invention of zero for me is one of the most important moments in the history of mathematics. This is a moment where suddenly a very abstract idea, a symbol for the concept of nothing. I mean, why do you need to count nothing? But this really kick-started some extraordinary mathematics, things like the calculus. Even our digital age is dependent on things like ones and zeros. One of the most important things that zero gave rise to was the ability for the common person to be able to do mathematics. Before we had an idea of zero, calculations were done on an abacus. It was hard to record what was happening, and it meant that mathematics was in the power of the authorities, those who could do maths. Suddenly with zero, we were able to record what was happening, and it sort of democratized mathematics.
Marcus du Sautoy hat sich auch intensiv mit dem Bagshali-Manuskript beschäftigt und das gilt als das erste Schriftstück, in dem die Null als eigenständige Zahl verwendet worden ist.
The idea of zero as a placeholder is actually very ancient. The ancient Babylonians, the Mayans had an idea of a zero as a placeholder. So something like 101 means there are no tens. So we see zero in the Bagshali manuscript being used as a placeholder. But why is this so important as a moment in the history of mathematics? Because this symbol eventually gives rise to zero in its own right, a number for counting absolutely nothing. And this is a revolutionary moment in mathematics.
Vermutlich über italienische Handelsleute wurde die Null dann aus dem Osten auch zu uns nach Europa importiert, wo sie eben bis heute ziemlich nützlich ist.
Ja, die Null war einfach zu praktisch, um sie langfristig zu ignorieren und insbesondere dann auch im frühen Bankenwesen, wenn man Bankabschlüsse und Kontostände berechnet, da war die Null eigentlich dann unumgänglich und hat sich auch bei uns durchgesetzt. Wie die moderne Physik inzwischen zum Nichts steht und warum das Vakuum Forschenden immer noch schlaflose Nächte bereitet, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Der Wissenschaftspodcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das Vakuum ist aus der modernen Wissenschaft kaum mehr wegzudenken. Es gibt zahlreiche Präzisionsexperimente, die sehr, sehr leistungsstarke Vakuumkammern erfordern. Und für viele PhD-Studierende ist das eine große Aufgabe, im Laufe ihres Studiums ein möglichst reines Vakuum zu erzeugen, was mitunter zu sehr viel Kopfzerbrechen führt.
Sehr, sehr große Vakuumkammern werden zum Beispiel für die Raumfahrt genutzt. um Raumfahrzeuge zu testen unter möglichst realen Bedingungen, noch bevor man sie in den Weltraum schickt. Das größte Vakuumsystem der Welt befindet sich aber am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf. Das ist nämlich eine 104 Kilometer lange Rohrleitung, in der ein Vakuum erzeugt wird, das noch leerer ist als der interstellare Raum.
Doch auch wenn Vakuumkammern und Vakuumsysteme ein wichtiges Vehikel sind für wissenschaftliche Experimente, heißt das noch lange nicht, dass die Diskussion darüber, was das Vakuum wirklich ist, inzwischen abgeschlossen ist.
Da hat ja auch naturgemäß die Quantenphysik etwas dazu zu sagen. Wie steht denn da die Diskussion, Tanja?
Also innerhalb der Quantenphysik ist das eigentlich die Quantenfeldtheorie, die sich mit der Frage des leeren Raums beschäftigt. Und nach der Quantenfeldtheorie ist es eigentlich so, dass auch das Vakuum nicht völlig leer ist. Es ist aber auch nicht so, dass das Vakuum mit Materie gefüllt ist, sondern ein merkwürdiges Zwischending. Also wir sprechen da von Quantenvakuumfluktuationen oder auch virtuellen Teilchen. Und um sich das ein bisschen intuitiv zu vergegenwärtigen, also es gibt ja in der Quantenphysik die Unschärferelationen nach Werner Heisenberg. Und eine dieser Unschärferelationen betrifft Energie und Zeit, also die besagt, dass für eine sehr kleine Zeitspanne die Energie nicht beliebig genau bestimmt werden kann. Und anschaulich gesprochen betrifft das auch den leeren Raum. Also für sehr kurze Zeitspannen kann es eben Unschärfen in der Energie geben. Nun ist die Energie in der Quantenphysik, wie der Name schon sagt, immer quantisiert. Und deswegen wird das eben mit diesen sogenannten Quantenvakuumfluktuationen verbunden. Oder auch virtuellen Teilchen, das beschreibt im Prinzip dasselbe Phänomen. Das lässt sich nicht direkt in Experimenten nachweisen. Es gibt schon indirekte Anzeichen, aber eigentlich von der Theorie her muss es so sein. Es lässt sich auch nicht experimentell widerlegen. Also so ist der Stand.
Virtuelle Teilchen, das klingt ominös. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Also virtuelle Teilchen eben deswegen, weil das jetzt in dem Sinn nicht Teilchen sind, die eine Masse haben und einen Klick im Detektor verursachen. Die haben eine extrem, extrem kurze Lebensdauer. Also die treten paarweise auf, entstehen spontan aus dem Vakuum Teilchen und Antiteilchen und löschen sich dann wieder aus, bevor sie detektiert werden können. Virtuell, weil sie sich einfach als mathematische Möglichkeit aus der Theorie ergeben, die aber prinzipiell nicht ausgeschlossen werden kann und aber auch nicht direkt in einem Messapparat gemessen wird. Deswegen sind es jetzt keine normalen Teilchen, sondern wir sprechen eben von virtuellen Teilchen. Aber ihr Existenzstatus ist schon sehr prekär. Sie sind in gewisser Weise weniger als etwas. Also sie können nicht jetzt in einem Messinstrument nachgewiesen werden. Aber sie sind doch mehr als das Nichts. Also es ist das reine Nichts, das lässt sich ausschließen.
Also wenn ich dir da so zuhöre, kann man schon raushören, in der Quantenphysik gibt es das Nichts also nicht.
Ganz genau.
Was bedeutet das für die Kosmologie? Da ist das Nichts ja auch ein ganz wesentliches Thema.
Ja, genau. Also da gibt es eben zwei Phänomene, wo das Nichts irgendwie zum Tragen kommt. Und über beide ist noch relativ wenig bekannt. Das eine ist dunkle Materie und das andere ist dunkle Energie. Wir wissen einfach aus Beobachtungen, dass wir also im Fall der dunklen Energie, mit der wir uns ja auch schon mal in einer früheren Folge von Rätsel der Wissenschaft beschäftigt haben, dass wir gravitative Effekte in Galaxien sehen, die einfach nicht erklärbar ist durch die Masse, die wir beobachten können. Wir sehen zu wenig Masse für den gravitativen Effekt, den wir beobachten können. Und die fehlende Masse, die wir nicht sehen, aber die eben genauso einen Effekt hat, die nennen wir eben die dunkle Materie. die muss sich im Prinzip in dem Raum aufhalten, der für uns wie leer aussieht. Aber wir wissen eben nicht genau, worum es sich dabei handelt. Und noch mysteriöser wird die Sache für die dunkle Energie. Also die dunkle Energie ist ja ein Hilfsbegriff, einfach um zu erklären, warum sich das Universum mit immer größerer Geschwindigkeit ausdehnt. Und auch hier sehen wir im Prinzip nichts. Es sieht für uns von außen wie der leere Raum aus, aber da führt eben so diese sogenannte dunkle Energie dazu, dass sich der Raum eben immer weiter beschleunigter ausdehnt.
Dass wir nichts sehen, heißt noch lange nicht, dass da nichts ist.
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen nur nichts, wir messen da auch nichts. Also auch mit anderen Möglichkeiten wie Gravitationswellen, die eben nicht auf elektromagnetische Wellen gehen.
Weshalb glauben Forscherinnen und Forscher dann dennoch, dass es die dunkle Energie überhaupt gibt?
Weil wir irgendwie erklären müssen, warum sich das Universum nicht nur immer weiter ausdehnt, sondern das noch dazu mit immer größerer Geschwindigkeit. Also das ist für sich genommen sehr überraschend. Man würde, wenn dann, das Gegenteil erwarten, dass die Expansion des Universums sich irgendwann verlangsamt, einfach durch die Anziehungskraft der Galaxien untereinander. Aber das ist eben nicht der Fall. Und daher wurde das als Hilfsbegriff geschaffen, der aber auch sehr umstritten ist, die dunkle Energie. Und wie das genau mit dem Vakuum zusammenhängt, das ist eben aktuell Gegenstand von Forschungen. Das ist alles noch sehr viel im Unklaren. Aber es scheint da eben nichts mehr zu geben, als wir momentan wissen.
Um jetzt nochmal auf den Anfang unseres Podcasts zurückzukommen, könnte es denn theoretisch irgendeine Möglichkeit geben, experimentell ein Vakuum herzustellen, das wirklich ein absolutes Vakuum ist, wo nichts ist?
Ja, also gute Frage. Man kommt da immer besser ran mit immer präziseren Vorrichtungen, um Vakuum zu erzeugen. Diese Quantenvakuumfluktuationen scheinen aber schon eine fundamentale Grenze zu sein. Also die wird man einfach nicht los. Es ist aber historisch schon interessant. Also Aristoteles strikte Ablehnung des Nichts hat sich ja über so viele Jahrhunderte, eigentlich sogar Jahrtausende gehalten und hat eben jede Überlegungen zum Nichts oder auch die Einführung der Zahlen 0 in der Mathematik behindert und so weiter. Aber mit den zeitgenössischen Vorstellungen in der modernen Physik vom Nichts, da sind wir in mancherlei Hinsicht eigentlich wieder näher dran an dem, was sich die frühen Atomisten dazu überlegt haben. Also nicht nur, dass eben die Materie in kleinste Teile quasi unterteilt werden kann, sondern auch, dass eben dieser leere Raum ganz zentral ist für verschiedene Vorgänge im Universum und dass sich alles so entwickelt hat, wie es eben ist und war.
Es bleiben also noch viele Fragen offen und es bleibt weiter spannend mit dem Nichts. In einer früheren Folge haben wir uns auch schon einmal damit beschäftigt, wie ein falsches Vakuum zum absoluten Untergang von allem führen könnte. Hört rein in die Folge, wie das Universum enden wird, wenn euch das interessiert. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Quantum fluctuations have existed since the earliest moments of the universe. In the moments after the Big Bang, as the universe expanded, they were amplified and stretched out to cosmic scales. Cosmologists believe that these original quantum fluctuations were the seeds of everything we see today.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Der Wissenschaftspodcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen, und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.